Gesundheit ist digital. Laut Zukunftsinstitut werden gerade Gesundheits-Apps von Konsumentinnen und Konsumenten als große Chance wahrgenommen. So besaß laut Studie des Instituts nahezu jeder fünfte Deutsche bereits im Jahr 2020 eine Gesundheits-App auf dem Handy. Und so wundert es mich gar nicht, dass mein guter Freund Florian mir letztens erzählt hat, er ist 1,85 groß und wog vorher 100 Kilo, dass er mit einem Schrittzähler und einer Ernährungs-App alleine 15 Kilo abgenommen hat. Auf die Frage, wie hast du das eigentlich erreicht, antwortet er mir, mir wurde bewusst, dass ich mich weniger bewege, als ich dachte und im Verhältnis dazu zu viele Kalorien zu mir nehme. Auch dachte ich immer, dass ich mich gesund ernähre. Die App zeigte mir allerdings, dass viele Nahrungsmittel, die ich esse, doch ungesünder sind, als ich dachte. Und vor allem die Schwellenwerte, das heißt die Werte zu Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette, haben mir geholfen, mich täglich daran zu orientieren. Und wow, hier wurde mir einiges bewusst. Neben den zwei genannten Varianten gibt es natürlich noch weitere Fitness-Apps, auch Apps für Frauen, die zum Beispiel ein Zyklus-Tracking für die Menstruation oder den Kinderwunsch ermöglichen. Und natürlich auch ein riesiges und sehr gutes Angebot im Bereich mentale Gesundheit. Doch wie werden diese Gesundheits-Apps denn jetzt in das bestehende deutsche Gesundheitssystem eingebunden? Das heißt auch, wie darf zukünftig eine Arzt-Patienten-Kommunikation dazu aussehen und welche Vorteile hat auch der Arzt davon? Dies möchte ich heute mit Christian Hieronymi besprechen, der sich mit dem Thema Patienten-Journey auseinandersetzt und bereits mehrere Healthtech-Unternehmen gegründet hat.
Herzlich willkommen bei Heilen, Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit. Dies ist ein Podcast von MUX Health, Ihrem strategischen Partner für exklusive ganzheitliche Gesundheit. Ganz nach dem Motto, nie zuvor konnte die Medizin so viel Gutes tun wie heute und nie zuvor hinterfragten so viele Patienten ihre Ärzte, sitzen in diesem Podcast unsere Gründer, der Internist und Strategieberater Dr. Med Christian Becker und Helen Becker, Personal Coach und New Work Expertin, mit einigen der weltweit besten Experten zum Thema Heilen zusammen und schauen hinter die Geheimnisse der neuesten medizinischen Trends, hinter altbewährte Methoden und sprechen mit Heilern, Ärzten, Wissenschaftlern, Coaches und Healthtech-Unternehmern.
Im heutigen Podcast sprechen wir über Bewusstsein durch Healthtech und wir freuen uns, dass wir dafür einen ganz besonderen Gast gewinnen durften, Christian Hieronymi. Christian ist Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmer und Multigründer im Bereich Healthtech. Das heißt, seit über 20 Jahren gründet er Firmen, die die Patientinnen und den Patient in den Fokus rücken, darauf hinwirken, dass die Silos in der Medizin aufgebrochen und die Patientin oder der Patient stärker beteiligt werden, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Heute wollen wir auch über dein jüngstes Projekt Onkare sprechen und daher freue ich mich, Christian, dass du heute da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch. Hallo, hi Helen.
Hi Christian. Christian, in den anderen Podcast-Folgen zur Serie Bewusstsein sprechen wir unter anderem über psychedelische Drogen, Meditation, Sprache und die heilende Kraft Qi. Wie kann deiner Meinung nach Healthtech uns dabei unterstützen, bewusster zu werden? Und was bedeutet Healthtech eigentlich aus deiner Sicht überhaupt?
Also Healthtech kann, glaube ich, einen ganz guten Nutzen stiften, indem an den Patienten bestimmtes Wissen vermittelt wird, das normalerweise in den Köpfen der Ärzte kursiert. Ja, also wir haben aufgrund der Wissensasymmetrie in der Medizin das Problem, dass der Patient zwar den Sensor hat, seinen Körper, aber nicht notwendigerweise das komplette medizinische Wissen, das notwendig wäre, um seine gesundheitliche Situation einzuschätzen und die bewusst zu machen quasi an der Stelle. Und da kann Healthtech oder Digital Health oder wie das alles genannt wird in letzter Zeit einen ganz guten Nutzen stiften, glaube ich.
Gibt es denn da bestimmte Kategorien von Digital Health oder Healthtech? Ist das denn das Gleiche für dich?
Für mich ist Healthtech eher, also in meiner Wahrnehmung so gewesen, dass da eher so ja die Sachen reinspielen, die ich früher gemacht habe, wie Robotik und Navigationssysteme und solche Sachen. Und Digital Health ist eher dann so die Plattform, die Gesundheitsplattform im Internet, beziehungsweise die ganzen Apps.
Das geht so in den Consumer-Bereich wahrscheinlich, die ganzen Apps, die ganzen App-Anwendungen.
Mhm. Genau.
Ich fand in der Vorbereitung deinen Lebenslauf auch super spannend. Und was mir aufgefallen ist, dass du ja bereits schon während dem Studium deine erste Gründung gemacht hast. Was hat dich denn persönlich motiviert, in den Bereich Health Tech zu gehen und diesen so maßgeblich mitzugestalten?
Also anfänglich war es eher gesagt Zufall, weil ein Freund hatte eine Problemstellung aus seiner Doktorarbeit und das war ein angehender Mediziner. Und ich habe ihm dabei geholfen, die Lösung zu finden. Und dann sind wir da so reingerutscht, ja, ganz ehrlich. Also ja, ansonsten wäre ich vielleicht woanders gelandet. Aber ja, die Medizintechnik hat eine extreme Sogwirkung auf mich gehabt, weil ganz, ganz viele unterschiedliche Wissenschaften da zusammenkommen. Also du hast ein bisschen Software, Informatik, dann hast du Werkstoffkunde, Maschinenbau, Mechatronik, Kameratechnologien. Da kommt alles irgendwie ein bisschen zusammen, bis hin in die Physik, Chemie, kann man mit allem irgendwie ein bisschen spielen. Und deswegen fand ich es extrem abwechslungsreich und ein riesenweites Feld.
Wow, total spannend. Möchtest du denn vielleicht von ein paar Stationen, die dich so begleitet haben, erzählen?
Also die erste Geschichte, die ging eben so los. Die Problemstellung aus der Doktorarbeit war, dass man den Patienten wiederkehrend genau gleich lagern sollte. Also zwischen einer Diagnosesituation auf einem CT-Scanner rüber in die Therapiesituation, dass der Patient genau wieder gleich gelagert ist und man quasi anhand der Bilddaten, die man vorher gewonnen hat, auch wirklich von außen innen liegende Zielstrukturen ansteuern konnte. Ja, ohne aufzuschneiden quasi und reinzugucken, wo sind wir denn, sollte man da quasi auf diesem zweiten Weg durch Ansteuerung aufgrund der Bilddaten zum Beispiel einen Tumor finden. Und da war unsere erste Aufgabenstellung jetzt nicht den CT zu bauen, den gab es schon, sondern eher zu gucken, dass wir den Patienten so in eine Halterung begeben, die aber auch angenehm ist und nicht irgendwie wehtut oder was, und aber trotzdem sicherstellen, dass der Patient wieder auf einen Millimeter genau gelagert ist. Das war so unsere erste Station. So haben wir angefangen. Da haben wir Kopfhalterungen gebaut, Körperfixationen und so weiter, um das sicherzustellen. Und dann war der logische nächste Schritt, dass wir den gesamten Patienten, wenn wir den schon so gut jetzt wieder positioniert hatten, dass wir den dann in Relation wieder zu einem Therapiestrahl, das war in dem Fall jetzt die Strahlentherapie, also ein Linearbeschleuniger, der sehr groß und ja 2 Tonnen schwer ist und wo der Strahl immer an eine Stelle hingelenkt wird. Da haben wir gedacht, okay, da ist es leichter, den Patienten dorthin zu bringen, wo der Strahl schon ist, ja, weil der Patient weniger wiegt. Okay. Und drum haben wir da einen Roboter gebaut, also einen robotischen Tisch, um den Patienten in Relation zu diesem Linearbeschleuniger zu positionieren. Das war so Station 2, genau.
Oh wow, okay. Ja, über deine jetzige Station reden wir ja gleich noch. Im heutigen Intro vom Podcast habe ich über den Consumer-Bereich gesprochen, den du auch gerade schon erwähnt hast, und Apps wie Schrittzähler, Mental Health im Bereich Ernährung oder Fitness erwähnt. Wie funktioniert deiner Meinung nach aktuell das Zusammenspiel zwischen den Konsumentinnen und den Konsumenten dieser Apps und den behandelnden Ärztinnen und Ärzten?
Ich glaube momentan noch bedingt gut. Also ich denke, die ganze Bewegung für Gesundheits-Apps, die kam eher aus dem Lifestyle-Bereich initial. Da wurde viel Ernährungsbewusstsein geschaffen, Bewegungsbewusstsein. Und man hat eben versucht, die Patienten ja auf dem leichten Weg quasi heranzuführen an eine gesunde Lebensweise. Und jetzt sind wir drauf gekommen, dass wir einen Schritt weitergehen wollen und eben mit den aktuellen Apps dann eher eine vorliegende Krankheit, also gerade chronische Krankheiten, die langfristig gemanagt werden müssen, dass man die dann so einfangen kann und dort sicherstellen kann, dass der Patient sehr bewusst mit dieser Krankheit umgeht und die richtigen Dinge tut und die falschen lässt. Da ist es momentan auch noch so, dass besonders die DIGAs eigentlich darauf abzielen, den Patienten in eine Selbstständigkeit zu entlassen an der Stelle. Also
was heißt DIGAs?
Die DIGA ist eine digitale Gesundheitsapplikation, wie sie jetzt auch von verschiedenen Herstellern zugelassen wurden, also durch einen Zulassungsprozess mit dem BfArM, also mit dem quasi zuständigen Institut für Arzneimittel und Medizintechnikprodukte, dann freigegeben wurden. diese Produkte, die zielen darauf ab, bestimmte Aspekte einer Krankheit oder eine ganze Krankheit eben zu managen. Und die machen das sehr gut in der Tiefe. Aber hier sehen wir, dass die Ärzteschaft jetzt nicht unbedingt zu 100% begeistert ist von der Vorgehensweise, dass eben der Patient dort selbstständig damit umgeht und die Steuerung nicht jetzt personalisiert in irgendeiner Form erfolgt, sondern eben aus einer App, die so ist für alle. Genau. Und da sehen wir ein bisschen den Vorteil oder den nächsten Entwicklungsschritt dahingehend, dass man sagen müsste, man müsste eigentlich so eine App dann doch personalisiert anbieten können und auf die Person eingehen.
Okay, vielleicht können wir da gleich nochmal genauer drauf eingehen, weil du hast ja auch oder ihr als Team habt jetzt ja OnCare gegründet. Und OnCare ist ja gerade für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Fachärztinnen und Fachärzten und den Patientinnen und Patienten entstanden. Und vielleicht kannst du uns in ein paar wenigen Sätzen ganz einfach erklären, was OnCare ist.
Also OnCare ist eine digitale Gesundheitsplattform, die es ermöglicht, also die es den Patienten ermöglicht, alle ihre verschiedenen Krankheiten, also je nachdem kann man mehrere Krankheiten eben haben, gerade wenn man älter ist. Diese Krankheiten, die bedingen sich auch gegenseitig, die beeinflussen sich gegenseitig. Man bekommt für die eine Krankheit ein Medikament, was vielleicht für die andere Krankheit oder für die Medikation auf der anderen Seite ein bisschen nachteiliger sich auswirkt. Und da war unser Ansatz eben zu sagen, wir wollen alles in einer App haben, sodass jeder Arzt ein holistisches Bild des Patienten hat. Der Patient für sich den Vorteil oder den Convenience-Vorteil so ein bisschen hat, dass es alles in einer App ist, alles immer sich gleich anfühlt, er seine Benachrichtigungen in einem Format bekommt, egal ob es ein urologisches, kardiologisches, onkologisches oder was auch immer für ein Problem ist. Und wie gesagt, auf der anderen Seite die Ärzteschaft, die sich in dieser Plattform dann quasi zu einem virtuellen Care-Team, also zu einem virtuellen Pflegeteam zusammenfinden, das auf diesen Patienten zentriert ist.
Lass uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Und in dem Rahmen oder in dem Zusammenhang habe ich ein paar Fragen vorbereitet, um vielleicht das ganze Konzept noch ein bisschen mehr zu greifen. Und diese Fragen würde ich dir gerne im Format einer Schnellfragerunde stellen.
Okay.
Und genau, dass du ganz kurz und präzise darauf antwortest. Genau, bist du bereit?
Gut, ja.
Okay. Welche aktuellen medizinischen Herausforderungen möchte OnCare lösen?
Hauptsächlich geht es uns darum, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, also von komplexeren Erkrankungen zu managen, die nicht nur monokausal quasi, also nur eine Krankheit auf eine Krankheit zurückgehen.
Was versteht man denn unter einer Plattform? Vielleicht gibt es doch einige Zuhörer, die das noch nicht genau für sich auseinandergenommen haben. Deswegen würde ich gerne deine Antwort dazu hören.
Also eine Softwareplattform ist in meinen Augen dazu da, viele verschiedene Akteure zusammenzubringen. Also viele verschiedene Akteure, wie jetzt zum Beispiel Patienten, Ärzte, aber auch Verwandte, auch Arbeitgeber, Kollegen, Versicherungen, Hersteller, alle irgendwo zusammenzubringen auf einer Plattform. Und im Gegensatz zu einer App vielleicht, die gezielt auf einen Stakeholder, neudeutsch quasi oder englisch gesagt, ausgerichtet ist.
Okay, du hast gerade schon die ersten Vorteile für die Patientinnen und Patienten der Plattform angesprochen. Gibt es noch weitere?
Also die Vorteile für den Patienten liegen darin, dass über die Benutzung der App natürlich man die ganze persönliche Gesundheitshistorie dort abbildet und man zu jedem Zeitpunkt dann diese auch teilen kann. Das heißt, wenn ich jetzt dann in ein Krankenhaus gehe oder zu einer neuen Praxis und ich will dort mitteilen, was ich bislang an Medikamenten genommen habe oder wie es mir ging oder was für Pflegereisen ich schon hinter mir habe oder auf welchen ich mich auch derzeit gerade befinde, dann kann ich das ganz einfach eben tun, indem ich über einen QR-Code scan in dieser Praxis diesem Arzt dann meine ganze Gesundheitshistorie quasi übertrage an der Stelle und den Teil haben muss.
Wunderbar. Da sind wir auch schon bei den Ärztinnen und Ärzten. Welche Vorteile haben dann die Ärztinnen und Ärzte von der Plattform?
Für die Ärzte sieht es so aus, die haben ja ganz viele Patienten, ne? Und die Patienten, die, er weiß nicht unbedingt, ja, wem geht's jetzt gerade gut und wem geht's nicht so gut. Und er bestellt deswegen diese Patienten in Intervallen wiederkehrend in seine Praxis ein, um nachzugucken, wie es ihnen denn geht. Ob er da den richtigen Zeitpunkt gerade erwischt, also wo es maßgeblich gerade zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands zum Beispiel kommt, ist, ja, ist halt fraglich. Drum ist über das Monitoring, das wir betreiben, also dass wir an dem Patienten sehr, sehr eng dranbleiben, indem wir über verschiedene, teilweise auch die Wearables, also die typischen Schrittzähler, Uhren, Blutdruckmessgeräte, Pulsmesser und so weiter, dranbleiben, aber auf der anderen Seite auch qualitative Abfragen machen und eben fragen, ja, wie geht's denn heute? Welche Schmerzen haben Sie denn? Wo tut's denn weh? Haben Sie Zahnfleischbluten? Haben Sie Nasenbluten oder was auch immer, um Nebenwirkungen eben festzustellen? Da ermöglicht sich das für den Arzt eben dergestalt, dass wir viele, viele Patienten auf diese Weise monitorieren und beobachten und aber dem Arzt zeigen, oh, denen geht's jetzt nicht so gut, kümmere dich mal um die zuerst. Und die anderen, denen geht's gut, dann musst du eigentlich jetzt nicht sofort tätig werden. Das ist diese Art von Priorisierung, von der wir hoffen, dass sie dem Arzt die Möglichkeit gibt, mehr Zeit mit den Patienten zu verbringen, die es tatsächlich brauchen, ja, und die anderen eben nicht einbestellen zu müssen, notwendigerweise, wenn es denen gut geht.
Das heißt, ihr schafft oder ihr generiert Bewusstsein auf beiden Seiten durch die Tool-Einbindung, durch die Wearable-Einbindung, durch qualitative Umfragen, durch Schwellenwerte wahrscheinlich auch, die ihr abfragt. Genau. Mhm. Gut, dann warum sind interdisziplinäre Teams so wichtig für den Heilungsweg der Patientinnen und Patienten?
Gerade wenn es darum geht, eben wenn der Patient mehrere Erkrankungen hat oder eine komplexe Erkrankung, wie jetzt zum Beispiel Diabetes, dann sind ganz viele verschiedene medizinische Akteure an diesen Patienten tätig. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn man Diabetes hat, dann muss man regelmäßig auch zu einem Nephrologen, um die Nieren angucken zu lassen, muss man zum Podologen vielleicht gehen, um die Füße angucken zu lassen, dass da kein Gewebe abstirbt oder und so weiter, dann muss ich regelmäßig mein Blut untersuchen lassen. Dann muss ich mal zum Augenarzt und gucken, ob vielleicht sich die Netzhaut ablöst oder wie auch immer. Und das sind ganz viele verschiedene Akteure, die jetzt nur bei dieser einen Erkrankung eine Rolle spielen und die eigentlich zusammenarbeiten müssen. Dann kommt der Kardiologe noch dazu und etc. pp. Ja. Und da sieht man schon, dass es eigentlich ein interdisziplinärer Ansatz sein muss, um diesen Patienten bestmöglich zu unterstützen.
Und genau die Schnittstellen sind dann immer wieder die Herausforderung. Welche Rolle soll denn die Patientin oder der Patient dabei einnehmen? Oder wie kann ich denn persönlich meinen Heilungsweg dabei unterstützen?
Also auf der einen Seite ist es wichtig, dass der Patient ein Bewusstsein hat über die Erkrankung, damit er anfängt, die Signale seines Körpers richtig zu interpretieren. Dazu braucht man ein gewisses Grundwissen, also um eben einen Ausschlag wahrzunehmen, ja, darauf zu achten und den dann auch zu melden entsprechend. Ja. Und drum gehen wir nach Checklisten vor. Also da kommt so eine Benachrichtigung, hallo, hätten Sie gerade kurz Zeit für ein paar Fragen? Dann gehen wir da rein, stellen ein paar Fragen und über diese Fragestellung bekommt der Patient quasi das Bewusstsein. Das Ganze erfolgt in Abwesenheit des Arztes, also schont die Ressource Arzt zu diesem Zeitpunkt. Und der Patient engagiert sich für seine Erkrankung. Also er geht nicht einfach irgendwie zum Arzt, legt sich hin und sagt, okay, machen Sie, was Sie tun müssen, sondern er übernimmt eine aktive Rolle, was den Patienten, glaube ich, auch in ein anderes Bewusstsein bringt. Also in eine andere aktive Situation als in eine passive. Und das ist genau das, was wir wollen.
Absolut. Gibt es denn aktuelle Herausforderungen bei OnCare?
Oh, die gibt es zuhauf natürlich. Also Herausforderungen gibt es ganz, ganz viele. Vielleicht angefangen davon, also wir sehen natürlich auf der einen Seite eine große Bereitschaft, solche Tools anzunehmen. Gerade auf der Patientenseite sieht man ein großes Interesse, aber wir müssen diesen neuen Kommunikationsweg, ist ja ein neues Format, über das man da quasi kommuniziert, müssen wir eben komplett durchdeklinieren. Also wir müssen das Ganze bis zum Arzt hinbringen und nicht nur bis zum Arzt, weil der Arzt, der muss natürlich auch ja was dafür bekommen, für diese Arbeit, ja, für diesen neuen Weg zu arbeiten. Wenn er jetzt nur vergütet wird, wenn er den Patienten zu sich einbestellt in die Praxis und er da quasi abrechnen kann und nichts abrechnen kann, wenn er die Patienten zwar in seinem Monitoring behält, ja, virtuell und immer eine schützende Hand quasi da drüber hält, dann ist es natürlich schwieriger. Also dann werden viele Ärzte sagen, nee, ich muss Geld verdienen auf irgendeine Weise und drum bringt mir die Digitalisierung an der Stelle nichts. Das ist so ein großer Punkt, wo wir schauen müssen, dass die in der Versorgungslandschaft Deutschland diese neue Art der Versorgung eben Einzug hält und auch eine Abrechnungsmöglichkeit findet.
Mhm. Ja, dann ganz viel Erfolg damit auf jeden Fall, weil es wäre ja natürlich ein ganz tolles Produkt und deswegen vielleicht noch zwei Fragen. Für wen ist euer Produkt besonders gut geeignet? Und gleich dahinter vielleicht, für wen ist es denn nicht geeignet? Also gibt es denn Bereiche, in denen Bewusstsein durch Health-Tech vielleicht für jemanden nicht geeignet ist?
Da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich in eine philosophische Diskussion auch mit rein. Aber grundsätzlich ist es so, das Produkt ist erstmal für jeden geeignet. Für unter 18-Jährige brauchen wir noch die Zustimmung der Eltern, also dass die Eltern das Ganze einrichten und auch ihre Zustimmung geben, dass der unter 18-Jährige das oder die unter 18-Jährige das anwenden dürfen. Wir haben bestimmte Einschränkungen, wenn kognitive Einschränkungen da sind, so dass der Patient das Handy nicht benutzen kann, aus welchen Gründen auch immer. Bei bestimmten neurologischen Erkrankungen kann das eben der Fall sein. Da ist es auch nicht so geeignet. In den Fällen gehen wir dazu über, dass wir sagen, okay, dann soll bitte nicht der Patient das direkt anwenden, sondern eben der Pfleger oder der Verwandte, der bei dem Patienten ist. Also da gibt es immer Möglichkeiten rundherum, das dann doch anwendbar zu machen. Wenn wir jetzt aber eher in diese psychologische oder philosophische Diskussion rund um die psychologische Qualität des Bewusstseins kommen, dann ist es oftmals so eine Sache, ja, manche wollen eben nicht so genau wissen, was sie denn da haben. Aber selbst da kann man das so machen, dass wir hauptsächlich Fragen stellen und weniger Feedback zum Beispiel geben. Oh, Sie haben jetzt aber wahrscheinlich das und das verunsichert die Patienten dann. Also wir sind ja eher als Sprachrohr, als Sammelgerät unterwegs erstmalig und sammeln diese Daten am Patienten ein, bereiten die auf für den Algorithmus, dass der Algorithmus dann dem Arzt helfen kann, die richtige Entscheidung zu treffen, beziehungsweise dass der Arzt auch ungefiltert Informationen bekommt und selbst seine Entscheidung trifft. Also ich glaube, selbst in diesen Fällen, also selbst wenn ich dann bestimmte Fragen, die natürlich auf irgendwas abzielen, gestellt bekomme, macht es immer noch Sinn, mir darüber bewusst zu sein, dass ich hier möglicherweise eine Krankheit habe, die gemanagt gehört. Ja.
Und das sind natürlich auch selbstbestimmte Entscheidungen, die dazu führen, das Produkt zu verwenden oder nicht. Und auch wieder persönliche Absprachen, die man auch mit den Ärzten treffen kann an der Stelle. Wie weit möchte ich denn aufgeklärt werden? Es gibt Fragen, wo das immer wieder der Fall sein kann. Und inwieweit möchte ich bitte, dass der Arzt den einen oder anderen Punkt auch übernimmt?
Genau. Und das erlaubt unser System eben. Also, dass man komplett personalisiert, auch auf einzelne Patienten bezogen, quasi diese Pfade, die wir da bauen, durch den Arzt anpassbar machen. Also der Arzt, der kann selbst da dran rumprogrammieren quasi, in dem Sinne alles verändern, was er meint, bestimmte Module rausnehmen und andere drin lassen. Das ist eben der Vorteil von der Plattform auch.
Ja, wunderbar. Danke dir für die Fragen. Ich würde gerne noch so ein bisschen mehr zu der Geschichte dahinter erfahren und vielleicht einzelne Fälle besprechen. Denn zum Beispiel hatten wir bei MOX letztens eine Patientin, die wurde operiert und hat uns im Anschluss angerufen und hat uns gefragt, Mensch, hätte ich mich anders vorbereiten sollen? Ich habe nicht gewusst, ob ich bestimmte Medikamente weglassen soll, Lebensmittel oder ich mache auch intensiv Sport, hätte ich das vorher stoppen sollen? Und jetzt nach der OP frage ich mich, was kann ich denn jetzt genau machen, damit meine Wunde schnell heilt und ich schnell wieder auf die Beine komme? Und solche Fragen von Patienten erhalten wir immer wieder. und stellen halt hier auch fest, dass das Gesundheitswesen leider noch nicht so optimal ineinander greift. Und wie du beschreibst, auch hier teilweise noch so ein paar Silos bestehen und die auch bewusst aufgedeckt und gemanagt werden dürfen. Du weißt ja, wir begleiten Patientinnen und Patienten hier sehr individuell. Deswegen würde ich mir gerne aus deiner Perspektive hören, gibt es vielleicht ein, zwei Fälle, du hast ja einen schon gerade so ein bisschen thematisiert, die du hier nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben kannst und einfach ein Beispiel geben kannst, wie eure Plattform, wie eure App funktioniert und wo sie dann genau Bewusstsein generiert oder wo dann zum Beispiel das interdisziplinäre Team zusammenkommt.
Ja, zum Beispiel haben wir so einen Pflegepfad für die Endoprothetik. Also wenn man jetzt ein neues künstliches Hüftgelenk zum Beispiel bekommt, dann können wir für den Patienten quasi, also der kann sich dann auf so einen Pfad begeben, der geht typischerweise ein paar Wochen vor dem chirurgischen Eingriff los mit Aufklärung, mit Videos. Was ist das überhaupt, die Endoprothetik? Ist da eine Anamnese mit dabei. Also da werden Fragen gestellt zu Allergien oder zu aktuellen Medikamenten, die eingenommen werden, zum familiären Hintergrund, zu Sport, was der Patient momentan macht zum Beispiel. Diese ganzen Themen werden so aufbereitet, dass sie dann direkt eben an den Anästhesisten beziehungsweise den behandelnden Chirurgen dann durchgereicht werden auch. Auf der anderen Seite, wie gesagt, am Patienten wird dann wieder weitergehende Trainingsvideos werden da ausgespielt, welche Muskelgruppen er jetzt gerade noch vor der OP stärken kann, damit er es hinterher leichter hat. Dann bekommt er automatisch auch den Reminder, bitte ab jetzt keine Blutverdünner mehr nehmen, Makoma etc. absetzen, rechtzeitig, weil ansonsten kann er nicht operiert werden. Dann und diese ganzen Themen eben, also im Vorfeld der OP. Und nach der OP fragen wir natürlich dann, ja, und wie geht's denn jetzt? Können Sie jetzt schon wieder ohne Krücken laufen? So steigen Sie übrigens richtig ins Auto ein, also damit man bewusst auch weiß, okay, ich muss jetzt erstmal am Anfang ein bisschen anders ins Auto einsteigen, damit sich die Endoprothese nicht löst vielleicht oder so, ja, da es zu Komplikationen kommen kann. Bis hin zu, das schleicht sich dann aus, also man redet da auch von dem Forgotten Joint Score, also wir messen quasi, wie stark wird der Patient noch an sein neues Gelenk erinnert, bis wir dann irgendwann aufhören, ja, bis wir dann irgendwann sagen, okay, der weiß gar nicht, dass er jetzt ein künstliches Gelenk hat, das ist so perfekt. Dann müssen wir auch dann nicht mehr irgendwie tätig sein an dem Patienten. Das heißt, da schleichen wir uns aus dem Bewusstsein dann tatsächlich auch wieder raus, ja. Was auch gut ist.
Ja, wunderbar. Sehr schöner Fall. Möchtest du noch einen weiteren Fall beschreiben?
Einen weiteren Fall? Ja, also zum Beispiel können wir besonders gut auch bestimmte Medikamente begleiten. Also wir haben eine Therapiesituation, wo ein Patient oral, also durch Tabletteneinnahme, ein Chemotherapeutikum zu Hause bekommt. Das heißt, er ist nicht mehr so wie früher, setzt sich auf den Stuhl und bekommt intravenös das Ganze verabreicht, sondern über mehrere Monate nimmt er bestimmte Tabletten ein, die sie aber teilweise halt auch in sich haben. Ne? Die sollen ja den Krebs bekämpfen und die kommen nicht ohne Nebenwirkungen daher. Und da übernehmen wir an der Stelle eben die Erinnerung an die Einnahme. Wir fragen dann auch nach und gibt es irgendwelche Anzeichen für Nebenwirkungen etc. und würden dann sofort signalisieren, dem Arzt signalisieren, oh, da ist was im Argen, da musst du jetzt tätig werden, um zu verhindern, dass der Patient einfach weitermacht und seine Situation sich dann stark verschlechtert aufgrund dessen.
Sehr spannend. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich einige fragen, wie ist das denn? Ich finde diese App super spannend und ich weiß aber, meine Ärztin oder mein Arzt benutzen die noch nie, nicht? Was kann ich denn machen in dem Fall? Hast du hier einen Tipp oder eine Alternative für uns?
Also im Moment noch nicht, aber wir stehen kurz davor. Also es gibt ein paar Dinge, mit denen wir jetzt dann demnächst um die Ecke kommen. Und zwar gerade im Bereich Vorsorge zum Beispiel, beziehungsweise auch Nachsorge-Monitoring. Also wenn ich jetzt in der Vorsorge verhindern will, dass ich bestimmte Krankheiten bekomme oder mein Risiko abschätzen will, an einer solchen Krankheit zu erkranken oder es vielleicht unbewusst sogar schon bin, da werden wir eine Zugänglichkeit schaffen, die ärzteunabhängig ist. Also da braucht der Arzt dann nichts haben, da gehe ich einfach ins Internet, scanne einen QR-Code bei uns ab und dann kann ich Vorsorge betreiben. Das ist Punkt 1. Oder im zweiten Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel Krebs habe oder hatte und aber immer ein Rückfallrisiko vielleicht da ist und ich bin schon lange nicht mehr so wirklich engmaschig in Behandlung, dann kann ich mich eben auch ganz engmaschig durch uns begleiten lassen, also durch den Pflegepfad und dann selber aktiv eine Rolle übernehmen, wo ich abgefragt werde und wenn dann eine Handlungsempfehlung kommt, oh ja, jetzt solltest du mal wieder zum Arzt gehen, sag dem Arzt mal, das und das war jetzt auffällig. Das ist eine Möglichkeit, das können wir auch bieten jetzt in demnächst.
Sehr, sehr spannend. Wir sind auch schon beim Thema Zukunft. Das passt ganz gut. Ich würde nämlich gerne noch mit dir in die Zukunft gucken. Allerdings auch eine Frage noch zu der Vergangenheit. Und zwar, was sind denn für dich bisher die glücklichsten Momente in deiner Healthcare-Karriere? Und von was wünschst du dir zukünftig mehr?
Also die glücklichsten Momente sind natürlich immer, wenn man glückliche Patienten hat, also wenn man irgendwie einen Mehrwert geschaffen hat. Und der Mehrwert, den wir in der Zukunft auch stiften wollen, der geht eben dahin, dass wir ja interdisziplinär diese Mehrwerte stiften wollen, intersektoral. Also das bedeutet nicht nur zwischen Patient und Arzt, sondern dass wir eine Plattform bieten, wo Patient, Arzt, Versicherung, Pharma, MedTech, Arbeitgeber, Verwandte etc. miteinander sich koordinieren und um die Krankheiten kümmern, aber auf eine anonyme Weise. Also dass nur der Patient weiß, wer er ist in diesem ganzen Geschehen und diejenigen, die er ins Vertrauen zieht. Aber zum Beispiel ein Arbeitgeber, eine Versicherung oder ein Hersteller würden das nicht wissen. Die brauchen aber die Daten notwendigerweise, also das Bewusstsein muss da sein. Auch eine Pharmafirma braucht Daten, um die Produkte zu verbessern. Ansonsten leben wir einfach mit den Produkten so, wie sie sind, ja, und so wie sie in den Studienergebnissen mal waren mit der begrenzten Anzahl an Patienten. Und da wollen wir hingehen zu einem Datenmodell, das gesamtgesellschaftlich auch akzeptierbar ist, das von jedem unterstützt wird, weil er sagt, okay, keiner weiß, wer ich bin, aber ich trage dazu bei, dass die Wissenschaft vorangeht. Das ist so, das ist ein großer Punkt. Und das Ganze wollen wir international auch machen, weil wir denken, dass der Grenznutzen, den wir stiften können, in Deutschland auch schon gut ist, aber teilweise in anderen Landstrichen wie jetzt Teile von Afrika, Südamerika oder Südostasien eben teils noch größer sein kann. Und da freue ich mich drauf, auf diese Herausforderungen da und ja, den Nutzen, den wir da stiften können.
Ja, schön. Und was ich auch sehr schön finde, gerade in deiner Erzählung, ist, dass du auch die Verwandten und die Familie oder Freunde mit einbeziehen möchtest. Denn ich persönlich finde das Umfeld, das System, in dem man ist, wahnsinnig wichtig. Und das ist natürlich nicht nur Arzt, Patient, sondern das ist natürlich immer ganz viel mehr. Und da darf man sich einfach als Patientin oder als Patient überlegen, wer ist denn für mich noch wichtig? Wen möchte ich denn hier auf diese Reise mitnehmen? Wen darf ich denn für mich integrieren, auch in das ganze Geschehen?
Genau, also da denke ich auch, also auch aus einem pragmatischen, anderen Gesichtspunkt heraus wird es notwendig sein, dass wir zum einen natürlich den Patienten in den Mittelpunkt seiner Gesundheit stellen und ihm die Möglichkeit geben, da positiv agieren zu können und beeinflussen zu können und die anderen aber auch mitzunehmen. Einfach weil wir in Zukunft älter werden, weil wir noch mehr Krankheiten entwickeln, die sich teils gegenseitig beeinflussen, aber wir nicht notwendigerweise mehr Ärzte oder Pflegepersonal haben. Das heißt, allein aufgrund der Demografie sind wir quasi gezwungen, eine aktivere Rolle zu übernehmen. Und wir müssen überlegen, welche Jobs können wir quasi auslagern an den Patienten, die er auch gerne macht natürlich, die dann wieder auch ein neues Bewusstsein schaffen. Ja.
Absolut. Welche Health-Tech-Trends dürfen wir denn noch im Auge behalten zukünftig?
Ich denke, was besonders spannend ist, ist schon, sagen wir mal, Plattformen und Ökosysteme, sogenannte, die jetzt darauf abzielen, am besten alle Akteure miteinander zu vernetzen, um was Gutes Neues zu stiften und raus aus den Silos quasi. Das ist so eine spannende Richtung. Was ist sonst noch spannend? Ja, natürlich alle möglichen Datenpunkte auch aus den Laboren teils zusammenzutragen, um einfach die Wissenschaft voranzubringen. Ansonsten finde ich persönlich Robotik noch spannend, aber das liegt eben dran, weil ich das früher gemacht habe, weil man mit Robotern extrem genau, zielgenau bestimmte Sachen machen kann. Ja. Aber
absolut, das ganze Thema Operationen vielleicht, dass der Operateur im Ausland ist und in Deutschland operiert oder deutsche Operateure im Ausland operieren. Das ganze Thema steckt da ja auch dahinter, hinter dem Thema Robotik.
Genau, oder die Anleitung, also quasi, dass man quasi aus der Ferne zumindest zuschaut und Tipps geben kann und da aufzeigen kann und mach mal das. Das finde ich auch, also diese Vernetzung, die ist schon sehr, sehr spannend. Ansonsten finde ich alles rund um Früherkennung sehr, sehr gut. Also auch die Genomentschlüsselung zum Beispiel. Was bedeutet das für mich? Worauf muss ich achten? Wo kann ich präventiv für meine Gesundheit vielleicht irgendwas machen, um Krankheiten zu vermeiden in der Zukunft? Das kann ich mir auch vorstellen, dass das noch mehr kommt. Da spielt zwar immer dieses Thema Daten mit und das muss extrem vorsichtig gehandhabt werden. Da darf uns kein Schnitzer passieren an irgendeiner Stelle. Sondern das muss so safe sein wie Fort Knox quasi, oder noch sicherer, ja, aber schlussendlich geht's dahin, dass wir nur mit den Daten eine bessere Gesundheit erzielen können in Zukunft. Ja,
wir kommen jetzt schon fast zum Schluss und am Schluss möchte ich dich einfach nochmal einladen, so ein paar Tipps und Tricks weiterzugeben. Und da vielleicht einfach mal nochmal die Frage: Wenn sich jetzt jemand fragt, wie kann ich ganz einfach anfangen, Bewusstsein über Health Tech zu generieren? Was wäre deine Antwort darauf?
Ja, sich wahrscheinlich tatsächlich mit den digitalen Medien jetzt beschäftigen, was es alles gibt, und in sich reinhören. Was sind denn die Baustellen, die möglichen? Nicht nur in sich reinhören, sondern in den Familienkreis reinhören, ja, und überlegen, was gibt's in unserer Familie gehäuft für Problemstellungen, die man vielleicht angehen könnte, weil es kann sein, dass man einfach da genetisch ein bisschen auch vorbestimmt ist an der Stelle. Und dann aktiv versuchen, diese Themen auch digital anzugehen, ja, an der Stelle. Da gibt es viele Sachen schon. Einige werden jetzt neu dazukommen. Also wir sind jetzt gerade erst am Anfang der Digitalisierung. Ich denke, in 5 Jahren schaut es schon wieder ganz anders aus. Und da wird es ganz normal sein, dass der Patient viel, viel mehr weiß über sich, über seinen Körper und über seine Gesundheit. Sind wir momentan noch am Anfang, aber das finde ich, wird kommen. Also für jeden, der es will, wird dann auch die Möglichkeit haben.
Hast du auch noch einen Tipp neben HealthTech? Also sozusagen, wie ich meinen Therapieerfolg begleiten kann?
Es gibt, das ist auch eine sehr gute Geschichte natürlich. Also alles, was rundherum passiert, was mir gut tut, persönlich, also wie ich mich ausruhe, wie ich vermeide, erschöpft zu sein, wie ich mich richtig ernähre, wie ich mich entspanne und so weiter, das ist extrem wichtig, weil die Krankheit, die kann nur so voranschreiten, wie es das Immunsystem auch zulässt, und das kann ich super stärken durch verschiedene Aspekte, wie jetzt gerade genannt, ja, also Ernährung, ein bisschen Sport, ein bisschen ausgewogene, ja, Beschäftigung allgemein, dass ich nicht Stress zu sehr aufkommen lasse oder was. Das sind genau die Punkte eigentlich. Bewusstsein, ja.
Ja, vielen Dank. Wow. Dann zum Abschluss würde ich dich bitten, den folgenden Satz noch zu vervollständigen. Mir ist es besonders wichtig, dass ... in diesem Podcast rüberkommt.
Dass Digital Health als Chance wahrgenommen rüberkommt und weniger stark als Bedrohung, weil wir oftmals alles, was mit Daten zu tun hat, verteufeln von vornherein. Wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, sollten wir versuchen, eher die Chancen zu sehen, als das, was damit alles angestellt werden könnte, wenn es schief läuft. Aber wie gesagt, wir stellen sicher, da läuft nichts schief, und darum sehe ich das Ganze nur auf der Chancenseite.
Sehr schön. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du heute Lust bekommen hast, dich mit deiner Rolle in deiner persönlichen Gesundheitsjourney noch mehr zu beschäftigen und vielleicht die ein oder andere App zum Thema Bewusstsein und Gesundheit mal ausprobieren und für dich prüfen möchtest, welche dir Freude bereitet. Herzlichen Dank, Christian, für das sehr sympathische und interessante Gespräch.
Vielen Dank, Helen. Hat Spaß gemacht.
Das war der Podcast Heilen, Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit. Ein Podcast von MUX Health. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite www.mux.health. Abonnieren Sie diesen Podcast und teilen Sie ihn mit Menschen, die das Thema interessiert oder die davon profitieren. Damit helfen Sie, den Podcast in die Welt zu tragen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zur Heilung zu unterstützen. Über eine positive Bewertung freuen wir uns. Alle Links zur Folge finden Sie in den Shownotes.